Local Branding Heroes, der Podcast mit Thomas Oettinger. Hier kommen die Helden der lokalen Markenführung zu Wort.
Das wäre zum einen in der Planung und Gestaltung dieser Fassade, dieser Gebäude mitwirken, aber dann auch in der Umsetzung. Das ist das, was uns auch, sagen wir mal, stark macht, dass wir da nicht, sag mal, nach dem Verkauf der Produkte uns zurückziehen, sondern bis zur Ausführung teilweise auch die Lebenszyklen eines Gebäudes nicht geschafft. Mir hat mal vor einigen Jahren ein Handwerker gesagt, wissen Sie, ich muss gute Arbeit liefern in meinem Dorf, weil ich kann nicht umziehen. Er wollte damit sagen, wenn er was Schlechtes abliefern würde, würde sich das im Dorf oder in seinem Stadtteil da rumsprechen, dann wäre er quasi erledigt. Und das spiegelt das so wider, ja. Also nicht so dieses schnelle Geschäft zu haben, sondern langfristig miteinander zu arbeiten. Unser Ziel ist in Deutschland in jeder Stadt, in jedem Landkreis, im Umkreis von 15 Kilometern, einen Klimapartner zu haben, der konkret für Hausbesitzer da ist, uns zu beraten.
Hallo, liebe Zuhörenden, hier ist wieder euer Thomas Oettinger mit dem Local Branding Heroes Podcast. Heute mit einem ganz besonderen Menschen, mit dem Rolf Wohlleib, Head of Marketing STO. Ich bin total stolz, dass wir es geschafft haben, noch einen Podcast miteinander zu machen. Hallo Rolf, schön, dass du da bist.
Hallo Thomas, danke dir für die Einladung.
Mensch, die Marke STO, Rolf, die kennt man wegen dem gelben Eimer. Ja? Und ist super, super wiedererkennbar. Und du bist ja auch wirklich ganz, ganz lange dafür zuständig, schon für diesen gelben Eimer. Ist das so?
Ja, für den gelben Eimer. Ich bin auf jeden Fall über 30 Jahre dabei, fast 40 Jahre in der Baubranche. Also insofern stimmt das lange auf jeden Fall. Bin nicht für den gelben Eimer zuständig, weil den haben andere erfunden vor mir. Den gibt's schon sehr lange. Aber natürlich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Der gelbe Eimer wird natürlich mit der Marke STO verbunden. Und insofern bin ich seit Jahrzehnten für die Marke STO unterwegs.
Genau, super. Jetzt, wenn man über STO nachdenkt, dann würde man ja eigentlich meinen, das ist ein klassischer Baustoffanbieter. Aber STO ist ja ein Systemanbieter. Und was bedeutet das eigentlich?
Ja, also klar, Baustoffe stimmt auf jeden Fall. Ne? Das sind Baustoffe, die uns antreiben. Letztendlich, du sprichst das Thema Systeme an, aus verschiedenen Baustoffen, aus verschiedenen Komponenten. Mhm. Wird ein System und wir sind stark an der Gebäudehülle unterwegs. Da kann man sich klassisch vorstellen, meistens sieht man ja bei der Gebäudehülle nicht die einzelnen Schichten, sondern die Oberflächen. Hm. Und bei der Oberfläche können wir alles anbieten, was man sich vorstellen kann, von Stein über Putz, Keramik bis hin zu Photovoltaik. Und dazu gehört natürlich heute auch, wenn man von Gebäudehülle spricht, wir haben gerade Energiethemen jeden Tag in den Nachrichten. Gehört natürlich auch eine gut gedämmte
Frage. Ich meine, auch die Energiethemen, die betreffen euch ja auch in der Produktion, weil das ist ja sehr energieintensiv.
Unbedingt, die sind vielfältig. Ja, wir sind in der Produktion sehr stark abhängig, in der Produktion der einzelnen Baustoffe, wenn es jetzt um Putz oder Mörtel geht. Also wir produzieren auch zum Beispiel Klinkerprodukte für die Fassade. Und die sind sehr energieintensiv in der Herstellung.
Mhm. Was macht man denn so als Head of Marketing bei STO?
Das ist eine gute Frage. Man sieht natürlich nach außen hin immer die schönen Dinge, wenn man für so eine große Marke unterwegs ist. Es ist ein Team, was sich um das ganze Marketing kümmert, letztendlich alle Kanäle befeuert, die man heute so kennt. Digitale spielen natürlich eine große Rolle, Social Media spielen eine große Rolle, aber auch die herkömmlichen Kanäle. Es ist sowohl B2B, also wir verkaufen unsere Produkte nicht im einen Markt, also bei den klassischen Endverbrauchermärkten, sondern an den Handwerker. Auch Architekten sind unsere Absatzmittler, das heißt, das wird man B2B nennen, klassisch in größeren Projekten, aber auch B2C, wenn man so will. 80% der Häuser in Deutschland, in denen wir wohnen, gehören Privatpersonen. Also spielt natürlich der private Investor, wenn man so will, der Hausbesitzer, die Hausbesitzer, eine starke Rolle auch.
Die können auch direkt bei euch kaufen. der privaten
die
Hausbesitzer?
Die privaten Hausbesitzer nicht. Die kaufen ihre Produkte letztendlich beim Handwerk. Der Maler, der Stuckateur, der Produkte an die Fassade bringt. Oder wenn sie zum vorgehängte Fassaden oder Photovoltaik geht, für spezielle Verarbeitungsbetriebe und Handwerksbetriebe, die das an die Fassade bringen. Gemeinsam kommen wir vielleicht später nochmal drauf, in ein Beratungsnetzwerk und auch im Ausführungsnetzwerk. Also gutes Produkt, gute Beratung, gibt den privaten Hausbesitzer dann die Chance, auch eine gute Lösung zu haben.
Das heißt also, das Marketing für B2C, also an den Privaten, geht darum, also sozusagen die Nachfrage beim Verarbeiter zu schaffen.
Kann man das so sagen? Das ist ein großes Thema, die Nachfrage zu schaffen, letztendlich dem Handwerk da auch die Kunden ein Stück weit zuzuführen, aber auch den Endkunden die Möglichkeit zu geben, mit diesen Markenprodukten, die sie selbst nicht kaufen können, in Berührung zu kommen und in Kontakt zu kommen. Und das ist gerade der gelbe Eimer, das ist angesprochen, ist ein begehrenswertes Produkt, weil man damit auch verbindet, dass es qualitativ hochwertig ist.
Jetzt habe ich tatsächlich in der Vorbereitung des Podcasts nachgelesen, wie die Historie von Sto ist. Die ist ja echt spannend. Also wo er jetzt, also ihr seid ja Direktvermarkter an den Verarbeiter, wo das herkommt, dass der Gründer tatsächlich immer mit auf der Baustelle war, um zu gucken, was braucht's denn, was braucht der Verarbeiter, wo müssen wir noch verbessern? Und dieser Idee treu geblieben bis heute sozusagen, fand ich schon eine echt tolle Sache. Hast du da noch ein paar Insights so von der Geschichte von Sto?
Das sind so zwei schöne, sehr schöne Komponenten, die aus unseren Ursprüngen auch stammen. Ich sage mal, die Sto aus neuerer Prägung ist über 70 Jahre alt und hat natürlich gerade so nach dem Zweiten Weltkrieg aus Deutschland auch eine große Wohnungsnot hatte. Aus anderen Gründen dazu geführt, dass wir neue Produkte angeboten haben. Und diese nicht über den klassischen Weg des Handels, was damals üblich war, sondern bereits direkt vermarktet haben. Und da war es tatsächlich so, dass der Erfinder, wenn man so will, dieser Produkte, Fritz Stuttmeister und der Gründer des Unternehmens, direkt auf der Baustelle war, mit Stuckateuren, mit Handwerkern gesprochen hat, auf Großbaustellen. Und das ist geblieben bis heute, dieses direkte Sprechen mit dem Handwerk, mit unseren Kunden da zu sein. Es ist einer der größten Direktvertriebe in Deutschland daraus geworden. Und ich glaube, das zeichnet uns aus. Es ist auch in Umfragen, Kundenumfragen immer wieder die zwei Komponenten, qualitativ hochwertige Produkte und die direkte Beratung.
Das heißt auch eure Außendienstmitarbeiter in Anführungszeichen, die beraten auch direkt auch auf der Baustelle, wenn es notwendig ist.
Wir haben zum einen natürlich Berater, die mit dem Handwerk eng zusammenarbeiten. Es sind mehrere hundert Außendienstmitarbeiter. Dann haben wir eigene Projektmanager, nennen wir die, die mit den Architekten und Investoren zusammenarbeiten, möglichst früh schon, wenn ein Gebäude gebaut wird oder geplant wird, dort schon Fassade spielt eine große Rolle. Das ist quasi das Gesicht nach außen. Das ist für Architekten auch eine große Geschichte, dass wir zum einen in der Planung und in der Gestaltung dieser Fassade, dieser Gebäude mitwirken, aber dann auch in der Umsetzung. Das ist das, was uns auch, sagen wir mal, stark macht, dass wir da nicht, sag mal, nach dem Verkauf der Produkte uns zurückziehen, sondern bis zur Ausführung teilweise auch die Lebenszyklen eines Gebäudes nicht.
Jetzt arbeiten wir ja auch schon eine ganze Weile miteinander. Ja. Und ich weiß, eine Sache weiß ich tatsächlich noch nicht. Was ist dein lieblingsalkoholisches Getränk, Rolf?
Oh, mein lieblingsalkoholisches Getränk. Naja, in meinem Alter ist es meistens das stille Wasser, was vorrangig ist, aber beim Alkohol ist es tatsächlich so, ich bin ein Bierkind, trinke gerne Bier und auch gerne spanischen Brandy, wobei, wie gesagt, beides
in Maßen,
in den letzten Jahren weniger geworden ist. Oder die alkoholfreie Variante, zumindest beim Bier.
Hast du eine Lieblingsmarke beim Bier?
Es gibt tatsächlich eine hier, ich bin ja ein Südbadener Kind hier, wenn man so will, also Süddeutschland, Freund vom SC Freiburg natürlich, aber auch Freund des Waldhausbieres.
Ja, kenne ich auch gut.
Genau, die Insider kennen das, du bist einer, das weiß ich, Thomas. Das Waldhausbier ist hier in Süddeutschland, in Baden, sehr bekannt, aus zweierlei Sicht. Und das eine ist auch interessant für unseren Podcast. Das eine ist, sie machen verdammt gutes Bier. die räumen alle Preise auch national und international ab. Das ist schon mal das eine und das Wichtige. Und das Zweite ist, sie machen ein sehr gutes Marketing, lokales Marketing. Das gefällt mir.
Bist du Podcast-Hörer? Und wenn ja, was ist da sein Lieblingspodcast?
Also auf jeden Fall, ich bin nicht da sehr experimentierfreudig. Das bringt meinen Job schon mit sich und bin auch neugierig, was da kommt. Und es kommt täglich ja verschwindlich etwas Gefühl, neue Dinge. Also grundsätzlich höre ich das was so ein bisschen auch im Trend ist. Psychologische Dinge interessieren mich. Da geht es um den Jakobsweg. Reisen interessieren mich. Das ist der Klassiker Weltbach. Und ich höre gerne, auch wenn ich kein FC Bayern-Fan bin, höre ich gerne Reif ist live, weil mir einfach der Journalist gut gefällt. Also insofern, gibt da eine große Spannung.
Ja, sehr schön. Danke für die Tipps. Wir arbeiten ja in dem Thema Local Branding ja zusammen. Lass uns mal da so tiefer einsteigen. Wir haben darüber gesprochen. Es wird ein B2C-Marketing gemacht, dass sozusagen der Pull-Effekt kommt, dass der Nachfrage auf den Verarbeiter kommt und der Verarbeiter wird sozusagen bearbeitet, dass er sagt, ey, Stoff findest du gut, hier ist die Produktbeschreibung, hier ist die Marketingkampagne. Und im Local Branding gehen wir ja so vor, dass der Verarbeiter ja an den Endverbraucher mit den Stohmaterialien geht. Jetzt ist immer die ganz, ganz große Frage im Handwerk immer, wie schafft man es, dass der Verarbeiter, der Handwerker sagt, Stoh ist das geilste Produkt dieser Welt und ich schwinge die Fahne vor Ort für die Marke Stoh. Wie schaffst du das mit deinem Team von Stoh? Und das ist nicht nur der gelbe Eimer, der ausschlaggebend ist für die Marke, sondern da wird ja ganz viel gemacht. Erzähl mal.
Naja, zum einen ist es natürlich so, dass die Marke Stoh, wir hatten vorher über dieses direkte Ansprache gesprochen, die persönliche Ansprache. Ja, was schon manchen Dingen, weil man ja lange zusammen ist, freundschaftliche Ansprache, sehr gut zum Handwerk passt. Das traditionelle Handwerk, wie wir es uns vielleicht vorstellen, wenn ich jetzt sage, stell dir mal einen typischen Malerbetrieb vor, dann hat man irgendwie so ein Bild vor Augen, einen Lieferwagen vor Ort, der durch Dorf oder durch die Stadt oder Stadtteil, wo man wohnt, fährt. Man kennt vielleicht sogar den Namen. Das sind regionale Größen. Meistens sind die dritte oder vierte Generation unterwegs, die klassischen Handwerksbetriebe. Und die haben zu 70-80%, manche sogar zu 100% Privatkunden als Kunden. Und da spielt natürlich auch dieses Direkte, dieses Persönliche, dieses Beraten eine Rolle. Mir hat mal vor einigen Jahren ein Handwerker gesagt, wissen Sie, ich muss gute Arbeit liefern in meinem Dorf, weil ich kann nicht umziehen. er wollte damit sagen, wenn er was Schlechtes abliefern würde, würde sich das im Dorf oder in seinem Stadtteil da rumsprechen, dann wäre er quasi erledigt. Und das spiegelt das so wider, ja. Also nicht so dieses schnelle Geschäft zu haben, sondern langfristig miteinander zu arbeiten, einen guten Ruf zu haben, ein gutes Image zu haben. Davon leben wir und das ist letztendlich ja wieder Markenbildung. Auch wenn im Handwerk das vielleicht nicht so geht.
Ja, aber das ist so. Also das würde ich so bestätigen. Und wie unterstützt ihr denn den Verarbeiter mit Marketingmaterialien, dass er sich auch präsentieren kann? Da habt ihr ja auch ganz viel im Petto.
Ja, zum einen, und das ist ja auch der Grund, weshalb wir zusammenarbeiten. Wir haben in Deutschland gibt es roundabout 22.000 Kunden von Stoh. Und wir haben seit einigen Jahren, 2-3 Jahren, versuchen wir speziell diese Thema private Hausbesitzer, Hausbesitzerinnen anzusprechen, weil wir wissen, dass dort sehr viel unsanierte Gebäude in Deutschland sind. Stichwort Klimathematik. Wir wollen bis 2045 klimaneutral sein. Da spielen Gebäude eine große Rolle. 40% des CO2-Ausstoßes kommt etwa aus den Gebäuden, aus den Wohngebäuden. Also nicht aus dem Auto, sondern aus dem Wohnen. Da ist einiges zu tun und wir haben eine Initiative gegründet, wenn man so will. Wir nennen das Klimapartner. Und dieser Klimapartner ist der Handwerker vor Ort. Unser Ziel ist in Deutschland, in jeder Stadt, in jedem Landkreis, im Umkreis von 5 bis 10 Kilometern, 15 Kilometern, einen Klimapartner zu haben, der konkret für Hausbesitzer da ist, um sie zu beraten. Wir sind momentan bei roundabout 1500 Klimapartnern schon bundesweit. Das Ziel ist so etwa 3000 zu haben, bis in 2 Jahren. Diese Klimapartner bilden wir aus zum einen mit bestimmten Beratungstools. Sie bekommen Unterstützung im digitalen Bereich. Die bekommen Unterstützung in der Ausführung und natürlich auch im Marketing. Und da nutzen wir Macapo auch seit einigen Jahren, um dort letztendlich diese Themen bereitzustellen. Das geht von einfachen Dingen, Gerüstnetze, wie man sie so kennt, auf Gerüsten, wo der Handwerker sich darstellen kann, Bandenwerbung irgendwie im lokalen Sportplatz, Social-Media-Unterstützung mit Content und Unterstützung am für ihn jetzt in der Beratung, dann wenn es um Endkunden geht, für kleine Messen, so diese üblichen Themen. Und wird jetzt sukzessive ausgebaut, indem wir Website-Unterstützung anbieten, Social-Media-Werbung, Step-by-Step den Handwerker reinholen quasi.
Ich finde das Programm ganz toll mit dem Klimapartner. Und wie du gesagt, Ziel ist es ja nochmal zu verdoppeln, also 3000 in Deutschland zu haben. Und warum er da jetzt noch nicht ist, liegt ja wahrscheinlich daran, dass der Handwerker, der Verarbeiter ja auch ein bisschen auch braucht, Bearbeitung braucht, Aktivierung braucht, damit er mitmacht. Erzähl mal, was macht ihr da, dass ihr die Partner aktiviert? Also wie kriegt ihr das hin, schon 1500 Partner zu haben in dem Programm? Und was macht ihr da?
Du sprichst es an, die Aktivierung ist das eine. Es ist für uns, es wäre ein leichtes, da Tausende von Betrieben hineinzuholen, glaube ich. Es wäre ja nicht so das Problem, wenn wir das schnell wollten. Unser Ziel ist es auch, Betriebe zu haben, die eine gewisse Haltung zu dem Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz entwickeln. Zum einen, weil wir daran glauben, dass wir da was tun können in diesem Bereich. Die Gebäude, das spielt da eine große Rolle. Energieeffizienz spielt eine Rolle. Also man spricht jetzt ja davon, dass die Energie teuer ist, merken wir gerade, und bei fossiler Energie sowieso. Und wenn man da bis zu 30-40% einsparen könnte in Gebäude, dann auch helfen. Keine Frage. Jede angesparte Energie muss ich nicht erzeugen, muss ich nicht kaufen. Das ist keine Frage. Das sind so also Betriebe zu finden, die diese Haltung auch haben, da was zu tun, zu entwickeln zum einen. Das andere aber auch sagen, mir ist die Beratung sehr wichtig, mir ist Qualität wichtig, auch da eine gewisse Haltung zum Endkunden zu haben. Weil wir wollen eine klare Win-Win-Situation haben für alle Beteiligten. Neben dem Klimapartner spielt auch in der Beratung ein Energieberater lokal noch eine große Rolle. Die wollen wir auch in das Netzwerk hineinholen. Ziel ist es möglichst, dass jeder Klimapartner auch mit einem Energieberater arbeitet, um ganzheitlich zu doppeln.
Also das heißt, ich höre raus, da ist also ein richtiger Zertifizierungsprozess und sag mal auch ein Prozess, wo man sich die Partner auswählt, ob sie dazu passend sind sozusagen.
Also es ist jetzt keine Zertifizierung im Sinne, dass da Prüfungen stattfinden. Aber natürlich ist es so, wir haben enge Kontakte ja zum Handwerk und gucken uns natürlich gemeinsam das schon an, welche Partner zusammenpassen. Wir sind in der glücklichen Lage, dass die Partner auch uns jetzt zukommen, dadurch, dass es bekannter wird. Wir hatten auch im November eine große Veranstaltung, wo wir alle Partner nach Essen eingeladen haben, eine zweitägige Veranstaltung, um auch so diesen Spirit und diese Haltung zu erleben.
Du hast vorhin über Digitalisierung gesprochen. Wie weit sind denn diese 1500 oder auch dann die anderen Partner, die Stobe liefert, die Verarbeiter, wie digital ist denn das Geschäft schon? Also wie ist denn das Thema Digitalisierung schon angekommen? Und was glaubst du, was in Zukunft da noch passieren wird?
Das ist sehr, sehr heterogen im Handwerk. Natürlich erlebt man gerade Menschen, sage ich jetzt mal, Betriebsinhaber in meinem Alter, die jetzt vielleicht noch nicht voll digital mit ihren Betrieben unterwegs sind. Es ist aber da ein Generationenwechsel, findet statt und findet seit mehreren Jahren schon statt, logischerweise. Und ich sag mal, die 25- bis 35-jährigen Inhaber der Betriebe, die bauen ganz klar auf Digitalem. Ja, ob das jetzt im Marketing ist, dass sie, sagen wir mal, ihre Website, ihre Social-Media-Kompetenzen ausbauen oder indem sie Tools bis hin zu KI in ihren Prozessen integrieren, also im Angebotsprozess oder auch, sagen wir mal, in Bestellungen, in der Umsetzung im Lager und in ihren Abarbeitungsprozessen. Also das ist sehr heterogen und ist für uns natürlich auch wichtig, dass wir beides bedienen. Ja, das ist so dieses persönliche, nach wie vor traditionelle bedienen, aber auch sagen wir mal, moderne Tools und Prozesse.
Mhm. Also siehst du auch, dass das weiter voranschreitet, also durch diese Nachfolge? Oder siehst du auch so, nee, das wird jetzt so einen Punkt erreichen, wo es jetzt erstmal gut ist? Oder wie kann man sich das vorstellen im Handwerk, also bei euch?
Also ich glaube, dass es auf jeden Fall weiter voranschreitet. Wir haben natürlich auch im Handwerk die Thematik, dass Personalressourcen ein knappes Gut sind und auch ein teures Gut. Das heißt, man versucht dann natürlich auch Dinge in den Prozessen zu verbessern, zu beschleunigen, zu automatisieren. Das macht auch im Handwerk nicht all. Da bin ich sicher, dass das funktionieren wird. Ich glaube auch, dass es einen Trend dadurch geben wird, bestimmte Dinge vielleicht auch abzugeben, was jetzt nicht im Kernprozess des Handwerks ist. Mhm. Der ist halt mal nun auszuführen und Dinge mit der Hand zu machen und sagen wir mal, an die Wand oder den Boden, Decke zu bringen. Ich glaube, da wird Digitalisierung eine große Rolle spielen. Es wird stetig wachsen. Das ist jetzt kein Tsunami, denke ich, und auch schnelles Handwerk bewegt sich da in etwas traditionelleren Bahnen. Vielleicht auch der eine oder andere langsam, aber es gibt schon tolle Beispiele und meist dann auch sehr erstaunt und überrascht, wie digital man hier Betrieb schon wird.
Erzähl mal sowas im Nähkästchen, wo du sagst, Mensch, das macht der ein oder andere Betrieb richtig gut, sodass vielleicht die Zuhörer auch lernen können, wie es denn auch sein könnte. Weil es ist, was du nämlich sagst mit, na ja, das geht manchmal sehr langsam, also das höre ich sehr häufig im Handwerk. Mhm. Vielleicht gibt es so den einen anderen Best Practice.
Ja, zum einen glaube ich, dass es Handwerksbetriebe, ich weiß, dass es Handwerksbetriebe gibt, die in ihren Prozessen das einarbeiten, sei es in der Beratung, also zum Beispiel an Kunden dann digitale Gestaltungen anbieten, den Beratungsprozess A zu beschleunigen, aber auch zu unterstützen, bis hin in der ganzen Kette zur Lieferung der Produkte, das zu verschlanken, das nutzen einige. Wo ich auch sehr starkes Interesse sehe, Maler, Handwerk und Stuckateurhandwerk bringt ja, sagen wir mal, tolle Objekte hervor. Und diese Objekte auch zu zeigen und sie darzustellen, da gibt es natürlich, wir wissen das, ganz einfache Tools mittlerweile. Ob das jetzt Instagram ist oder gut, Facebook auch, aber Instagram oder LinkedIn im Social-Media-Bereich, da gibt's mittlerweile tolle Beispiele von Handwerksbetrieben, die eigene Filmchen drehen, die ihr Unternehmen darstellen auf witzige und kluge Art und Weise und das auch geliked, gesehen und verfolgt wird. Und diese Unternehmen haben, und wir sind ja in dem Thema lokales Marketing, Local Branding, die sind schon ganz weit vorne. Ja, die sind halt anders, als das nur mit den Lieferwagen, sag ich jetzt mal, und der Beschriftung durchs Dorf zu fahren, dann in ihrem Umkreis Social bekannt.
Lass uns mal so in die Zukunft gehen. Da hätte ich gerne mal so die Einschätzung. Also glaubst du, dass sich die Rolle grundlegend verändern wird des Handwerkers in Zukunft? So dass er mehr zum Berater wird oder dass er durch technologischen Wandel, dass auch viel Unterstützung auf der Baustelle da ist, um die Sachen auch da einfach mal so ein Blitzlicht, wie du das siehst, wie in Zukunft die eigentliche Leistung erbracht wird.
Ich glaube schon, dass sich Handwerk wandelt, sehr stark wandelt. Jetzt könnte man sagen, naja, heute wird immer noch, wie vor 400 Jahren, Putze auf die Wand gebracht, wenn man es im weiteren Sinne sieht, das wird auch so bleiben. Ich glaube, dass auf größeren Baustellen insbesondere eine Thematik passieren wird durch Robotik, die gewisse Abläufe, die sich wiederholen, die auf großen Flächen stattfinden, wo eine Einrichtung von Robotik sich lohnt, auch wirtschaftlich ist. Da wird es eine starke Veränderung geben. Auch das Thema Stichwort serielles Bauen, ganze Gebäudeteile oder ganze Fassaden auf die Baustelle zu bringen. Das, was man heute zum Beispiel im Fertighausbau kennt, das wird auch in der Sanierung Einzug finden. Wenn man so dieses traditionelle Handwerk, und jetzt reden wir mal Kunde, Hausbesitzer, Einfamilienhaus, vielleicht auch noch Wohnungsbesitzer, wenn man das dies als Baustellengröße nimmt, da ist es etwas schwieriger, weil es einfach nicht wirtschaftlich genug ist, sagen wir mal, zum Beispiel Robotik einzusetzen oder andere Dinge. Da wird es kleinere Verbesserungen geben, mit Sicherheit, aber da wird dieses Handwerken sicherlich eine größere Rolle und auch länger so bleiben. Also ich glaube nicht, dass es da findet, das ist der Kernprozess, da wird es bleiben. Ich glaube aber, dass es einen stärkeren Fokus geben wird auf diesen Kernprozess wie in allen Unternehmen, das wir vielleicht in der Industrie auch sehr gerne Geschäft fokussieren und andere Dinge dann vielleicht extern zu vergeben oder an irgendwelche digitalen Prozesse.
Okay, spannend. Also danke für den Einblick. Vielleicht, ich habe gerade gesehen, wir sind ja schon fast bei einer halben Stunde wieder. Vielleicht noch so im Marketing vielleicht so eine provokante Frage. Meinst du, dass es in Zukunft noch Marken fürs Handwerk braucht? Also das heißt die lokale Marke als auch die Marke, ja, sagen wir die Herstellermarke oder die Systemmarke, oder entscheidet am Ende ja nur der Preis und die Verfügbarkeit?
Natürlich spielt Preis und Verfügbarkeit eben bei Baustoffen immer eine Rolle. Nehmen wir das Thema Verfügbarkeit, sehen wir gerade, wenn es Engpässe gibt, Phase von Hormuz oder Suezkanal oder wie auch immer, dann spielt Verfügbarkeit eine Rolle, aber Baustoffe zu transportieren ist teuer, sage ich jetzt mal. Also muss man auch lokale Standorte haben, Dinge verfügbar machen. Also spielt eine große Rolle. Auch da, glaube ich, spielen die Marken eine Rolle und das Vertrauen der Endkunden in Markenprodukte, das ist sehr ausgeprägt und bleibt auch. Und die Handwerksbetriebe haben eine große Chance, sich über bekannte Marken, über Marktführer dort selbst in ihrer Region gut darzustellen.
Rolf, vielen, vielen Dank für deine Zeit und wirklich die tiefen Einblicke in die Branche. Das hat mir riesen Spaß gemacht. Und das ist ja einer deiner letzten Tätigkeiten bei Stoitz, also mit mir den Podcast zu machen. Ich habe ja gehört, du gehst jetzt in den nächsten Tagen auch dann in den wohlverdienten Unruhestand. Und ich wünsche dir alles, alles Gute. Und ich hoffe, dass wir in dem einen oder anderen Event uns mal wieder sehen, Rolf. Dankeschön.
Ich danke dir, Thomas. Mach's gut.
Mehr Infos zum Thema findet ihr auch auf unserer Webseite macapo.com. Local Branding Heroes findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert den Podcast und lasst gerne eine Bewertung da. Local Branding Heroes, der Podcast über lokale Markenführung mit Thomas Oettinger.